Meine Güte, absolutes Jubiläum heute hier. Folge 20, Unternehmerlaunch.
Und wir sind wieder da.
Ja, nach einer kleinen Pause. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Wir waren beide sehr eingespannt, sowohl von der Arbeit als auch von Krankheit betroffen. Deshalb verzeiht uns bitte, dass wir diesen Monat ausgesetzt haben. Und willkommen zurück in Folge 20 der Unternehmerlaunch. Heute auch wieder mit Videopodcast. Herzlich willkommen. Die Unternehmerlaunch ist ein Podcast von Daniel Thiele, dem besten Verkehrsrechtsanwalt Leipzig, und mir, Fabian Senf. Ich bin Videoproduzent für Videotestimonials und beschäftige mich den ganzen Tag damit, den Vertrieb zu automatisieren von Unternehmen durch Kundenstimmen. Und heute haben wir wieder einen spannenden Gast dabei. Hi, David.
Hi.
Wie schön, dass du da bist.
Ja, ja, freut mich wirklich. Schöne Runde. Wird heute wieder sehr, sehr spaßig. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger, aber für die ich noch nicht kenne, was ist dein Beruf und was machst du?
Ja. Also, mein Name ist David Pfeil und ich bin Geschäftsführer von Pfeil Concepts, unter anderem ist eine Firma, die ich habe. Und da geht es darum, wie wir Unternehmen dazu führen, dass sie erfolgreich eine Zertifizierung bekommen. Also das wertvollste Trust-Siegel, darum kümmern wir uns in den Firmen und schauen uns auch die Prozesse ganz klar an und sorgen dafür, dass Klarheit in Form von Prozessen in Unternehmen kommen. Und das machen wir auch schon viele Jahre und es macht Spaß, ja.
Toll. TÜV-Siegel. Ja. TÜV-Siegel ist das Stichwort hierbei. Daniel, ich habe dich noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Du guckst so kritisch.
Nee, ich bin ein großer Freund des TÜV-Siegels.
Sagt der Verkehrsrechtsanwalt.
Ja. in welchen Branchen kann man dieses Siegel überhaupt bekommen?
Also das TÜV-Siegel, das wir im Prinzip mit unseren Kunden gemeinsam aufbauen, ist branchenunabhängig. Das heißt, du kannst es in nahezu jeder Branche bekommen, aber nicht jeder TÜV zertifiziert jede Branche. Aber da wir da gute Kontakte haben, bekommen wir so gut wie jedes Unternehmen auch zertifiziert.
Wo ist denn, also ich bin ja ein absoluter Laie auf dem Gebiet, ne? Ich kannte TÜV vorher nur von wirklich Autos. Jetzt habe ich die Regel selber gebrochen, indem ich auf den Tisch gehauen habe. Ich kannte TÜV nur von Autos. Und wie kann man sich das dann bei Unternehmen wirklich vorstellen? Auf was kann man alles TÜV-Siegel denn überhaupt bekommen? Beziehungsweise wie ist denn die Mechanik dahinter? Weil da wird ja jetzt kein Auto technisch geprüft, das ist, glaube ich, klar.
Ja, genau. Also es ist so, es gibt gewisse DIN-EN-Normen, ja, also eine Norm, die gewisse Standards einfach fordert. Und gegen diese Standards kann der TÜV dein Unternehmen prüfen. Ja, das ist wie wenn du jetzt mit einem Auto irgendwo hinfährst, da gibt es eine gewisse Liste, gewisse Kriterien, die einfach erfüllt werden müssen. Und dann bekommt das Auto das TÜV-Siegel oder nicht. Oder du zahlst ein bisschen mehr und dann hast du es dann trotzdem, wenn du einen guten TÜV-Mann kennst. Weiß ich nicht, ob das bei dir so ist. Aber da wir den Anwalt dabei haben, geht es sowieso nicht. Oder? Nein, es ist so. Also,
meine Reifenbreite ist großartig.
Wir sind keine 5 Minuten in der Folge und Daniel kommt schon in Verlegenheit.
Oh, mein Peugeot 2008 hat unter Umständen sehr breite Reifen, ohne dass ich es mitbekommen habe. Also ich habe mal neue Reifen bekommen, einfach nur getauscht, weil die halt abgefahren waren. Und da gab es wohl Zulässigkeitsprobleme, weil natürlich, du musst um den Radstand und darfst du nur eine gewisse Reifenbreite haben. Da könnten Sachen vorgefallen sein. Ja. Mhm. Also wenn ihr in 2008er Peugeot mit viel zu breiten Reifen seht, hub bitte nicht.
Okay, um den Kreis zu schließen. Ja, deine Frage war ja äußerst berechtigt. Also es gibt einen gewissen Anforderungskatalog, eine Norm. Und die fordert gewisse Dinge, die das Unternehmen erfüllen müssen. Und wir sorgen gemeinsam mit dem Unternehmen ganz individuell dafür, dass die Punkte erfüllt werden und eben das gewisses Qualitätskriterium auch erfüllt wird. Und der TÜV dann das Unternehmen als solches prüft, vor allem als Schwerpunkt die Prozesse im Unternehmen und wie wird so mit den Kunden umgegangen und so weiter und so fort. Wenn dann alles passt, dann bekommt das Unternehmen dieses TÜV-Siegel und ist deshalb ein TÜV-geprüftes Unternehmen.
Okay, Also in der Basis geht es eigentlich viel mehr darum, nicht um das Siegel, weil es gibt ja auch mittlerweile viele gekaufte Expertensiegel. Das ist jetzt nicht so, als würdest du einfach eine Summe X überweisen und sagen, hier, gib mir bitte das Siegel, sondern da geht es eigentlich in der Basis viel mehr darum, dass ihr die Prozesse gemeinsam aufbaut.
Genau, das auf jeden Fall. Prozesse und Standards schaffen, das ist ein ganz grundlegendes Element, was übrigens vielen Unternehmen fehlt. Ja. Und das TÜV-Siegel ist eben das einzige Siegel, wo du wirklich liefern musst. Also es kommt dann jemand ins Unternehmen und schaut sich gewisse Sachen an, die eben zur Erfüllung der Anforderungen wichtig sind. Und nur wenn die erfüllt sind, bekommst du auch das TÜV-Siegel. Das heißt, es gibt sonst kein anderes Siegel, was diesen hohen Standard hat. Und deswegen ist es eben auch so wertvoll.
Wird das aus deiner Sicht ein bisschen inflationär mittlerweile genutzt? Also zumindest allgemein mit Siegeln um sich geworfen und gesagt, hier, das ist jetzt unser Steckenpferd. Ich denke da zum Beispiel an den Kununu Award, was ja Top-Arbeitgeber auszeichnen soll, aber letztendlich ist das Ding gekauft. Hast du mittlerweile das Gefühl, dass am Markt viel inflationär mit so Siegeln und Awards um sich geschmissen wird?
Auf jeden Fall. Ja, gibt es viele Anbieter, wo man gewisse Kriterien erfüllen muss, um das Siegel zu bekommen. Man bekommt da auch regelmäßig Post, wo man sagt, Mensch, herzlichen Glückwunsch, Sie sind ganz hervorragend. Ja. Und übrigens haben Sie jetzt die Auszeichnung erhalten. Sie müssten nur Summe X überweisen und dann kriegen Sie auch alles und mit Werbepaket und hin und her. Und das kann man dann getrost nehmen, falten und wegschmeißen, weil es genauso viel wert letztendlich in der Außenwirkung wie die Kriterien sind. Also Kriterien sind dann oftmals null oder weniger und somit hat es auch eine geringe Wertigkeit, ganz einfach.
Fokus-Siegel, beste Rechtsanwaltskanzleien.
Ja, das ist auch wichtig, ja. Genau.
Meinst du das Magazin, beziehungsweise die Fokus?
Ja, okay. Kann man dann auf den Briefkopf knallen? Machen manche Großkanzleien und dem nun in der Selbstständigkeit bin, kriegt man das selber also angetragen. Und das, ja.
Auf jeden Fall spielt es in der Kundenwahrnehmung eine große Rolle. Ja, also wenn man irgendwo Fokus kennt man, ja, und dann kann natürlich sein, dass da manche Kunden denken, ach Mensch, die sind da bei Fokus, aber ich habe mit denen auch schon gesprochen, der hat mich auch schon angeschrieben und alles ganz toll und übrigens Summe X und dann sind sie noch besser. Ja. Das heißt im Prinzip auch dahinter null Kriterien und wer sich wirklich damit mal beschäftigt, der weiß, wie wertig auch so eine wirklich hochwertige Zertifizierung ist, weil auch große Kunden und öffentliche Auftraggeber eben auf die Zertifizierung auch viel Wert legen. Und da kommt keiner und sagt, wir hätten mal den Fokus-Stempel obendrauf, der sie mal im Fokus 5.000 Euro oder 10.000 Euro bewiesen haben, sondern die wollen ganz klar nach gewissen Kriterien die Zertifizierung haben und erst dann beginnt die Zusammenarbeit.
Wenn das jemand hört vom Fokus und möchte, bitte, dass wir positiv versprechen, wir sind alle käuflich. Das wollte ich nur kurz sagen. Welche Zertifizierungen, welches Siegel hat File Concepts?
Das habe ich tatsächlich, ganz kurz zum Zwischenwurf, habe ich tatsächlich letztens überprüft bei unserem letzten BNI-Meeting, weil ich mir so dachte, warte mal, hast du selber ein TÜV-Siegel? Aber natürlich.
Klar haben wir das. Also wir selber natürlich sind auch zertifiziert. Ja, nach der 9001, also nach dem Qualitätsmanagement. Und wenn die Frage dahin geht, was ist für Unternehmen sinnvoll oder was können wir Unternehmen anbieten, der Schwerpunkt ist schon in der 9001 Qualitätsmanagement, weil das ist die Mutter aller Normen und da geht es vor allem um das wichtige Thema Prozesse auch. Und dann gibt es noch das Thema 14001 Umweltmanagement. Ja, wenn Unternehmen darauf Wert legen, auf Umweltnachhaltigkeit, kann man da auch eine Zertifizierung erlangen. Oder die 45.001 Arbeitsschutzmanagement, wenn es halt um das Thema geht, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, wenn da der Fokus drauf gelegt werden sollte. Aber es beginnt eigentlich immer alles mit der 9001. Ja. Und es gibt noch eine spezielle Zertifizierung für Bildungsträger im Bereich AZAV. Das machen wir auch relativ viel, damit im Prinzip Bildungsträger direkt Maßnahmen anbieten können, die über die Arbeitsagentur abgerechnet werden. Ja, und da sind wir auch sehr aktiv.
Ist das jetzt eigentlich so ein neues, ich würde es mal liebevoll als Trendgeschäft bezeichnen, weil ich habe das jetzt erst seit ein paar Monaten so hochkochen sehen. Ist das relativ neu beschlossen worden? Der Beschluss an sich oder die Möglichkeit an mir ist an mir vorbeigegangen bisher, bis ich dann über, was hatten wir, D-Star zum Beispiel und jetzt kenne ich noch eine Agentur, die tatsächlich hier unten drunter gerade gegründet wird, auch für Thema Bildungsträger. Ist das was relativ Neues?
Nein.
Oder gibt es schon länger?
Wir machen das schon seit über 10 Jahren auch. Okay, ja. Gibt es auch schon länger. Es gab nur eine Änderung jetzt vor ein paar Jahren, weil die Bildungsträger, die Bildungseinrichtungen, da war immer der Fokus auf arbeitslose Arbeitssuchende und die im Prinzip mit Bildung zu versorgen und in Arbeit zu bringen.
Okay.
Und jetzt vor ein paar Jahren gab es das Qualifizierungschancengesetz und da geht es darum, wie man, sagen wir, normale Angestellte, die in Arbeit sind, neu qualifizieren kann bzw. weiterqualifizieren kann. Und da steht eben auch Geld zur Verfügung, um ja, ganz normale Arbeitnehmer während der Arbeitszeit, während der Tätigkeit zu qualifizieren. Und das ist relativ neu.
Ah, okay, gut.
Also deswegen.
Ja, okay. Also genau. Die Möglichkeit für Mitarbeitende im Unternehmen
genau.
ist neu,
richtig.
Aber das Gesetz an sich gibt es schon dabei.
Richtig.
Wir haben nun im Podcast eigentlich eine klare Verteilung. Also Fabian so ein bisschen für das Seriöse.
Aha.
Ich bin für die dummen Seitenfragen ja. zuständig. Ich habe letztens mit einem sehr gut befreundeten also Rechtsanwalt gesprochen und der hat gesagt, es gibt irgendwann das Problem in Pflege, ja, so Unternehmen, die haben sich irgendwann mal gegründet und die haben dann so Namen wie also Silkes Pflegedienst, haben aber 80 Mitarbeiter.
Ne? Ja.
Und dann wirkt das irgendwann. Dein Firmenname klingt also super, ist gleichzeitig dynamisch. Hättest du den auch gewählt, wenn der Nachname Schmidt gewesen wäre?
Ja, da zur Historie, also die Firma hieß auch mal früher anders. Also ich habe mal angefangen mit wirklich dem Namen Ingenieurbüro Pfeil, hießen wir mal. Ja. Und zwar, es hat einen folgenden Grund gehabt. Wir wollten einfach seriös am Markt auftreten. Und in Ingenieurbüro bist du halt nur, wenn du auch Ingenieur bist. Oder zumindest auch Wirtschaftsingenieur, so wie ich es bin. Und damit hebst du dich ein Stück weit von der Unternehmensberatung XY ab. Also Unternehmensberatung Wald und Wiese, ja, gegenüber Ingenieurbüro Pfeil war schon eine höhere Wertigkeit. Haben dann aber auch über die Jahre festgestellt, viele denken dann, wir sind in der Bauplanung oder machen irgendwas. Das machen wir eben nicht. Das ist eine reine Unternehmensberatung. Und dann haben wir uns mal den Namen Pfeil Concepts überlegt gehabt, hatten da auch mit jemand ein längeres Meeting gehabt, der da auch ganz gut ist. Und weil es eben bei uns darum geht, wir schaffen mit unseren Konzepten auch neue Konzepte für Unternehmen. Ja? Sei es prozessual, sei es für die Bildungsträger, sei es zum Thema Zertifizierung. Und deswegen finde ich Pfeil Concepts eigentlich ganz gut.
Ich auch.
Denke ich, ne? Ist ganz gut gelungen. Ob ich Schmidt meine, wenn du jetzt ganz vor... Was gibt es für furchtbare Nachnamen?
Bitte guck mich jetzt nicht an.
Also ich kenne da ein paar, aber ich wollte jetzt das dir überlassen, ja?
Ja.
Bitte bring es einfach nicht.
Ich möchte mich nicht... Ja, ich kann mich nur... Also ich hatte schon sehr komische Mandanten. Die sind alle sehr, sehr zotig.
Wir dürfen jetzt hier nicht offiziell lästern, glaube ich.
Wollen wir auch nicht. Nein, die Frage
war... Diese Doppelnamen sind gemein. Ne?
Ja, 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 ja. Maike Schmidt, Schuster von... Oder? Ja,
ich hatte keinen Mandanten, der hat einen Nachnamen also Rast und Vornamen Peter. Und wenn man das schnell gesprochen hat, Peter Rast ist ein bisschen... Für Fabian ein bisschen also ältere Bezeichnung für jemanden, der gegenüber Kindern eine gewisse Nähe entwickelt.
Okay.
Das haben zwei jetzt hier am Tisch nicht gecheckt.
aber im Zweifel hat ja der Jurist recht am Tisch, oder?
Also sobald es in irgendwie eine gewisse so Historie geht, sobald es News sind, die schon lange also angestaubt sind und die jungen, also hippen und hübschen Menschen nicht mehr kennen, da bin ich der richtige Ansprechpartner.
Okay. Ja, kann ich verstehen, ja.
Wenn es um den Puls der Zeit geht, der ist halt bei mir tot.
Ja, okay.
Wollen wir eigentlich mal eine Wette abschließen, wie viel Zeit es noch braucht, bis der erste Joke über meinen Kopf weggeht? Also bist
du mich mit einem das komplett also bislang hast du jeden gehabt. Gut, es kam noch keinen, aber es kam noch keinen.
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen.
Du hast, so lange warst du noch nie clueless.
Das kann schon sein, ja. Oh Gottes Willen, ey. Das ist jedes Mal wieder dasselbe. Und er wird kommen. Ich weiß es. Wir sind jetzt eine Viertelstunde drin, er wird noch kommen.
Ich hab mich zusammengenommen. Ich will am Ende, dass wir eine Podcast-Zertifizierung kriegen. Gibt's sowas?
Du könntest das Unternehmen als solches zertifizieren, ja. Sowohl eine Anwaltskanzlei, haben wir auch Kunden, Anwaltskanzleien, ja.
Pass auf, du wirst jetzt hier gleich gepitcht. Gleich kommt dir ein Angebot.
Ja, also wenn du seriöser auftreten willst, ja, dann wird es auf jeden Fall dringend notwendig sein, dass wir uns zusammensetzen. Und ansonsten...
Fair point.
Geht es auf jeden Fall. Also ist die meisten Branchen gehen. Ja? Also so die horizontalen weiß ich nicht. Da haben wir keine Berührungspunkte, obwohl die auch zertifizieren lassen kann. Aber ich glaube, da ist das Thema Vertrauen eher weniger ausgeprägt. Da geht es nur um...
Ist das so?
Das weiß ich nicht. Wenn du dich da auskennst, können wir da kurz drauf eingehen. Ich muss da passen.
Ich hatte natürlich auch schon Mandanten aus dem... Also ich weiß beispielsweise von Vermietern, dass es viele gibt, die sehr gerne vermieten, weil die wissen, die zahlen regelmäßig, die wollen halt kein Problem mit Ruhestörung oder Polizei, die wollen ja, dass alles gesittet abläuft.
Ja.
Und da ist natürlich gerade der Impuls, die nehme ich gerne. Na? Und es wird immer geputzt.
Wann? Was?
Danach.
Ach so. Weil sonst kommt irgendwie, ne? Also das spielt schon eine Rolle.
Du meinst, die putzen mehr als andere?
Ja. Also zumindest irgendwie so Laufhaus. Also jetzt nicht unbedingt Laufhaus, aber so klassischer. Die Tendenz geht ja in der Branche eher zu
ich bin Anwalt.
Jetzt bin ich gespannt, ja.
Wo kommst du denn jetzt an?
Aber Moment, du hast also schon Tendenzen erkannt.
Naja, klar.
Wolltest du heiraten demnächst?
Ja.
Okay.
Aber erst im September. ich habe natürlich Mandanten, die auch eine gewisse Nähe haben. Und natürlich fragt man da.
Was denn da so? Was fragst du da? Ob die oft putzen oder was?
Ich muss ja wissen, was bewegt meine Mandanten. Das sind natürlich Sachen, die du...
Was bewegt? Das wissen die schon,
die du nicht fragst als Unternehmensberatung. Ne? Aber ein kompetenter Partner macht das, ne? Und fragt, wo klemmt's? Wo gibt es Reibungspunkte?
Junge.
Du meinst die bewegenden Reibungspunkte.
Diese Pause hat uns nicht gut getan. Das kommt jetzt alles raus.
Das haben sie auch gesagt, ne?
Ja.
Das sind,
ja.
Also ich glaube, man nimmt sie gerne als Mieter. Man hat wenig Probleme, Nebenkosten werden gezahlt.
Und was war jetzt mal dein Punkt, den du damit machen wolltest?
Die putzen.
Ja.
Okay, gut. Also lass mal das einfach mal so stehen.
Aber warum will man die nicht also zertifizieren? Also Arbeitsabläufe.
Ach, dahin wolltest du. Oh.
Tja, also wir hatten bis jetzt noch keine Anfrage, ob das... Ob es ein zertifiziertes Laufhaus gibt, das weiß ich nicht. Können wir mal probieren.
Also es gibt ja manchmal schon die Überlegung, dass
Wie machst du Qualität mit?
Genau.
Ja, stimmt. Müsstest du eine Kundenbefragung machen dann vielleicht auch.
Ja, aber die wollen ja meistens anonym bleiben, oder nicht?
Na gut, du kannst ja eine anonyme Doppel...
Also Doppelpin-Studie.
So musst du einen QR-Code beim Rausgehen, oder was? Wie war die Performance? Oder?
Genau.
Ja. Sind sie zufrieden? Würden sie uns weiterempfehlen? An ihre Familie?
Direkt so einen Link teilen.
Genau. Linktree.
Linktree, oh Gott.
Nee, aber erstmal, es gibt ja manchmal so die Tendenzen, das könnte man vielleicht als Art Bildungsträger auch machen, weil gerade, ich sag mal, sozial Benachteiligte, also Behinderte, da gibt es ja immer mal die Tendenzen, da die Kosten von Prostituierten als Heilbehandlung.
Können wir uns mal von dem Thema wegbewegen? Wir sind
habe ich aber auch schon gehört. Ja. Ist eigentlich, also das Thema ist nicht ganz also, unwichtig.
Prostituierte oder Netzwerke zuhören. David Feil von Feil Concepts ist da der richtige Ansprechpartner.
Zum Thema Zertifizierung, genau. Ja, für seriöse Branchen.
Ja.
Ich bin da raus.
Du bist, aber wir könnten ja, wirst du das Erstgespräch führen, ja, bei potenziellen Interessenten? Weil du kennst ja jetzt.
Natürlich.
Du kennst die Tendenzen, ja. Du weißt, dass sie viel putzen.
Okay. Und könnten wir dann so eine Kunden, also kennt ihr noch so aus irgendwelchen RTL2-Formaten, also diese Schattenwand, die dann irgendwie offen war, wo Leute dann nicht gezeigt werden wollen. Fabian, kriegst du da also gute Kundenstimmen eingefangen?
Mit so einer Schattenwand?
Ja.
Aber was soll die Schattenwand zeigen? Welche Silhouette?
Ja, dann einfach nur die Stimme.
Ach, du willst die Stimme ändern?
Ja. Okay. Nee, es war voll schön. Sabrina war klasse.
Können wir uns jetzt mal davon wegbewegen?
Man merkt, wie Fabian das richtig unangenehm ist. Ne?
Das ist ein Business-Podcast.
Okay. Naja.
Aber ich glaube,
das älteste Gewerbe.
Kann man auch gut Umsätze machen, wenn man der Typ dafür ist.
Wie komme ich jetzt von Prostitution Richtung Dubai?
Nee, ich kill mal ein ganz anderes Thema ganz kurz. Das interessiert mich nämlich noch, aber bevor das zu weit thematisch wegrutscht, ist es eigentlich schon. Aber... dem Thema gekaufte Zertifizierungen.
Oh ja, das ist ein guter Punkt.
Ich bin immer noch hangauf auf diesem Thema. Habt ihr eine Ahnung, ob es, es gibt ja dieses Format von der Forbes. Forbes 30 under 30. Ist das auch gekauft?
Kostet immer Geld, klar. Natürlich hast du gewisse, es ist ja keine Zertifizierung, es ist ja wirklich ein PR-Siegel, ganz klar. Ne? Erfolg-Magazin oder wie sie alle heißen oder schnell wachsendes Unternehmen Europas, Deutschlands, Top 100, Speaker, Trainer. Na klar wird das genutzt auch von den Speakern und von den Trainern. Warum auch nicht? Es kommt bei den Kunden an, ja. Aber es ist keine Zertifizierung, es ist im Prinzip, es werden gewisse Kriterien, ja, gewisse kleine Kriterien erfüllt und ein gewisser Geldbetrag wird bezahlt. Da kommt aber keiner in dein Unternehmen und überprüft generell, ob dein Unternehmen eins ist, was gut aufgestellt ist, wo die Prozesse stimmen, wo das Thema Qualität und Kundenzufriedenheit ernst genommen wird. Das prüft dort keiner.
Mhm. Ah ja, gut, da muss ich in meinem Kopf jetzt gerade nochmal trennen. Es gibt PR-Siegel,
genau.
Im Prinzip, wenn du dich in irgendwelchen Expertenzeitschriften irgendwie listen lässt oder einkaufst und dann natürlich noch die richtigen Zertifizierungen. Ja, stimmt, richtig.
Mhm.
Ja, hat schon weitergeholfen. Danke. Der thematische Bruch war heftig, aber.
Aber der hat sich gelohnt.
Ja.
Ja.
Klarheit.
Aber Daniel schaut skeptisch. Du wolltest jetzt das Thema abhaken oder mit auf eingehen oder ist dir was eingefallen?
Nee, ich verbiete mir nur irgendwelche schlechten Überleitungen. Das ist es halt.
Okay.
Wie sehr spielt das deutsche Siegel im internationalen Markt eine Rolle?
Eine sehr große Rolle. Also die TÜV-Organisation, die gibt es ja weltweit. Und ich glaube schon, es ist ein Stück weit vielleicht auch ein deutsches Exportprodukt. Und es kommt ja eigentlich daher, dass man gewisse Standards geschaffen hat, um halt ganz früher mal sichere Maschinen zu produzieren und gewisse Kriterien einfach sagt, okay, müssen gewisse Standards eingehalten werden, damit es eben funktioniert. Und es hat sich die letzten Jahre eben so entwickelt, dass man dann sagt, okay, gehen wir mal als Beispiel die 9001 als Qualitätsmanagement. Da sind Dinge drin, das ist die Essenz von Unternehmen, die einfach gut funktionieren. Ist in den Kriterienkatalog reingeschrieben, weil das die Basis ist, wie gesagt, für ein gut funktionierendes Unternehmen. Da gehört dazu Prozesse, Kennzahlen, gewisse Kundenfeedback einzuholen, sich strukturiert um Reklamationen zu kümmern, ja, diese dann stetig zu reduzieren, einfach immer ein Stück für Stück in der Qualität besser zu werden. Diesen Anspruch sollte eigentlich jedes Unternehmen haben. Ja, und da gibt es halt nochmal so einen Kriterienkatalog. Und diesen Kriterienkatalog kann ich mir auch nehmen als Unternehmen, arbeite daran und muss mich ja nicht zwingend zertifizieren lassen. Aber ich habe gewisse Anhaltspunkte, wo sich mal ein paar schlaue Menschen Gedanken gemacht haben, was gut Unternehmen ausmacht.
Wie sehr gehen die Parameter mit der Zeit?
Es gibt alle paar Jahre eine Normenrevision, die letzte ist jetzt schon viele Jahre her, hat sich ein bisschen durch Corona verzögert. Aber mit der letzten Revision ist man nochmal ganz klar mehr, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, ganz klar Richtung Prozesse gegangen. Hat auch einen gewissen Freiheitsgrad, die Sachen umzusetzen. Bei den vorhergehenden Revisionen war es schon relativ eng, mit wenig Freiheitsgrad, was nicht passend ist. Ob es passend war, okay, war vielleicht okay zur damaligen Zeit, aber jetzt geht es wirklich ganz klar um das Thema Prozesse und um auch den Freiheitsgrad, den Unternehmen braucht, um Prozesse in Breite und Tiefe zu beschreiben, damit es eben passt. Deswegen, mir gefällt die Norm aktuell sehr gut, die es gibt, und es wird aber jetzt auch bald neue geben. Aber dann dauert es wieder Jahre, bis sie dann eingeführt ist, dann gibt es eine Übergangsfrist, also wir haben uns im nächsten Jahr damit auf jeden Fall beschäftigen.
Die Geschichte von diesem Made in Germany-Siegel ist ja ganz hübsch, wie es irgendwie entstanden ist. Das war ja eigentlich mal als Abschreckung gedacht. Im Rahmen der Industrialisierung haben das die Briten also rausgehauen, also die Engländer, um zu zeigen, das kommt nicht aus Großbritannien, das kommt aus Deutschland. Und das hat ja eigentlich einen gewissen Schwung bekommen. Es war mal der Punkt von Werthaltigkeit und so weiter. Als Deutscher wirkt manchmal der TÜV und gewisse Regularien wirken für mich immer ein bisschen bräsig, ein bisschen lang. Warum wirkt dieses TÜV-Siegel trotzdem?
Weil es einfach Vertrauen widerspiegelt. Ja, also wenn jetzt jemand mit dem Auto zum TÜV fährt und bekommt danach das TÜV-Siegel, dann erwarte ich einfach, und das kann man auch erwarten, dass der TÜV seine Arbeit getan hat und das Auto dem Stand der Technik entspricht und es ein sicheres Auto ist. Und genauso kann man das übertragen. Also man hat Vertrauen zum TÜV. Ja, also 98% der Deutschen kennen den TÜV und haben großes Vertrauen. Und das kann man einfach aufs Unternehmen übertragen und kann sagen, ja, mein Unternehmen ist eben TÜV geprüft. Und das können nicht viele sagen.
Wie viel bürokratischer Aufwand ist damit verbunden? Weil ich stelle mir da so eine deutsche Behörde vor, die gefühlt alles dokumentiert und bis aufs letzte Detail unnötig klein denkt, beziehungsweise in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten. Wie viel Bürokratie ist damit verbunden?
Also seitens der Auditoren des TÜVs, da ist schon einiges an Bürokratie vorhanden, weil die müssen einige Sachen dokumentieren auch, was sie sich angeschaut haben und die ganzen Prüfkriterien und so weiter und so fort. Seitens der Unternehmen ist es wichtig, sich auf das Unternehmen zu konzentrieren. Jetzt geht es nicht darum primär, dass wir den Auditor an dem Tag hübsch irgendwie dort durch den Prozess gestalten, sondern dass der irgendwie dort freudestrahlend rausgeht, sondern ich sage immer, der Auditor kommt einmal im Jahr, aber den Rest des Jahres müsst ihr mit euren Prozessen arbeiten. Deswegen ist der Fokus ganz klar aufs Unternehmen, auf die Prozesse und die Prozesse so zu gestalten, dass es wirklich einen klaren Mehrwert für das Unternehmen hat. Ich lege also gewisse Standards in Breite und Tiefe fest, was mir als Unternehmen, als Unternehmer nützt, damit die Mitarbeiter am Ende beständig die gleiche Qualität bringen. Wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter zum Beispiel kommt, muss der eben wissen, was zu tun ist. Ja, was ist seine Stellenfunktion, was muss er in dem Prozess, wo er tätig ist, was hat er zu tun, was gibt es vielleicht auch für Kennzahlen. Und somit ist eigentlich alles ein Prozess. Also Prozesse sind einfach standardisierte Abläufe, wo am Ende ein gewisses Ziel dahinter steht. Ja, und ich kann ja, wenn ich ein Ziel habe, ich kann den Weg über 8 Umwege gehen und komme irgendwie im Ziel an oder ich lege einen Weg fest, der straight geradeaus geht und wo ich weiß, der funktioniert. Und diesen Best Practice, das ist der Prozess, den alle Mitarbeiter befolgen sollen dann.
Wie analysierst du das? Also es ist ja noch jetzt noch sehr allgemein. Und ey, mir fällt es ein bisschen schwierig, das zu greifen, wenn man da als externe Berater rangeht, weil jedes Unternehmen ist ja unglaublich unterschiedlich. Von der Kundenzusammenarbeit, von dem Angebot strukturieren, von der Mitarbeiterstruktur und sowas. Das ist ja unglaublich unterschiedlich. Ja. Kann ja jeder machen, wie er will im Prinzip. Ob das profitabel ist, ist mal dahingestellt. Aber wie gehst du da im ersten Schritt ran? Also was sind so die ersten Schritte, die man geht? Wie kommt man an die Schwachpunkte und wie dokumentiert man das dann?
Also es ist so, wir beginnen immer erstmal mit einem Workshop, wo wir erstmal eine Prozesslandschaft aufbauen. Erstmal ganz klar zu sehen, von oben praktisch der Draufblick aufs Unternehmen, was haben wir für Führungsprozesse, was haben wir für Kernprozesse, wo Geld verdient wird und was haben wir für Stützprozesse, die im Prinzip dazu da sind, die Kernprozesse zu stützen, einfach. Die einfach notwendig sind, Thema Datenschutz, Arbeitssicherheit, Personal, ein Stück weit die ganze notwendige Bürokratie. So. Und wenn wir die Prozesslandschaft haben, gibt es schon mal oftmals die ersten Aha-Effekte. Aha, die Prozesse haben wir im Unternehmen. So sieht es aus. Weil auch Unternehmen mit vielen Mitarbeitern haben oftmals nicht klar die Prozesse vor Augen oder im Kopf, die existieren. Und damit sehen wir dann ganz klar, was es für Prozesse gibt. Und dann gehen wir mit den Verantwortlichen für die Prozesse tiefer in die Prozesse rein. Was wird zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von Anfang, was wird in dem Vertriebsprozess gemacht? Wir beginnen mit dem Vertrieb zum Beispiel. Was ist der Auslöser für den Vertrieb? Was sind die Haupttätigkeiten? Was soll am Ende dabei rauskommen? Was haben wir für Kennzahlen? Was brauchen wir für Ressourcen? Und was brauchen wir vielleicht auch, jetzt mal ein Beispiel vom Vertrieb, weiterführende Verfahrensbeschreibungen, Tätigkeitsbeschreibungen, Sales-Skripte, was auch immer. Und das Ganze dient eben, sag ich mal, nur dazu, dass die Mitarbeiter strukturiert arbeiten können, so wie es der in dem Fall Prozesseigner bzw. Geschäftsführer, Unternehmer vorgibt. Sonst ohne ganz klare Prozesse ist der Mitarbeiter eigentlich frei, wie er irgendwas macht. Und dann hast du immer unterschiedliche Qualität. Der eine macht es gut, der andere macht es fast überhaupt nicht, der andere macht es mal gut, mal schlecht. Ja? Und am besten ist, man nimmt sich dann, so machen wir das auch, jeweils die Prozesse und macht dann mit dem Prozesseigner und guten Mitarbeitern die Workshops, wie wir die Prozesse gestalten wollen. Weil so können wir den Transfer von guten Mitarbeitern in die Prozesse fassen und dann können alle Mitarbeiter im Prinzip so von den Abläufen arbeiten, wie gute oder der beste Mitarbeiter. Und dann gibt es einen ganz klaren Standard.
Ah, okay. Also erstmal ein übergreifendes Bild schaffen und dann diese einzelnen Unterthemen nochmal mit den jeweiligen Experten für den Teilbereich reingehen, um dann eben zu sehen, okay, das ist vielleicht hier das Bottleneck, wenn man jetzt mal im Wirtschaftswissenschaftsjargon reden möchte, das ist das Bottleneck, hier müssen wir was machen und das aber wirklich dann auf jeden einzelnen Teilprozess quasi.
Genau.
Ja, okay.
Ich mache da auch immer gerne ein einfaches Beispiel und zwar, wenn man jetzt mal einen Prozess rausnimmt, gehen wir mal in das private Umfeld. Jemand kauft sich einen neuen Schrank, ja, mehrere Türen dran und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir zwei Schränke, zwei Personen. Und die Personen sind, werden jeweils Mitarbeiter im Unternehmen. Der eine bekommt den Schrank, ja, und die Ansage ist, bau den Schrank auf. Es sind mehrere Pakete, pack die aus, nimmt die Schrauben, baut den Schrank irgendwie auf. Die andere Person kriegt auch den Schrank, kriegt die ganzen Pakete und kriegt eine ganz klare Schritt-für-Schritt-Anleitung. Jetzt ist die Frage, welches Ergebnis ist besser und schneller am Ende?
Ja, logischerweise mit.
Mit einer ganz klaren Anleitung. Ja. Weil dann weiß ich, ob die Person das aufbaut, ja, oder eine andere Person mit einem grundlegenden, logischerweise handwerklichen Geschick, steht am Ende der Schrank, so wie es auch vorgesehen ist. Und der andere baut irgendwas zusammen, der weiß gar nicht, wie das Ding überhaupt aussieht oder was er überhaupt wann Schritt für Schritt machen muss. Und genauso kann man es aufs Unternehmen anwenden. Ein neuer Mitarbeiter kommt und soll im Unternehmen arbeiten. Was soll er denn tun? Ohne klare Prozesse und gewisse grundlegende Vorgaben ist der Mitarbeiter verloren. Und 60% aller neuen Mitarbeiter bereuen in den ersten Tagen die Entscheidung für den neuen Arbeitgeber. Das liegt oftmals daran, es ist nichts vorbereitet, auch ein ganz klarer Prozess. Die ersten Tage sind nicht geplant und es gibt keine Vorgaben, Abläufe im Unternehmen. Die sind total verloren.
Beschäftigst du dich auch mit Onboarding-Prozessen? Weil die, da hatten wir vorhin gerade drüber gesprochen, zwar Onboarding von Kunden, aber Mitarbeiter brauchen das ja genauso. Und es war auch ein Produkt, das habe ich zwar noch nicht umgesetzt, aber es war ein paar Mal im Gespräch, dass wir so Schulungsvideos zum Beispiel für Mitarbeiter mal produzieren, dass du da eben relativ fix die Leute auf einen Stand X bekommst, so die Leute eben an die bestehenden Themen ranführst, wie Programme funktionieren oder was auch immer. Beschäftigt ihr euch da auch mit Onboarding sehr viel in der Richtung? Oder ist das dann mehr so ein unterschwelliges Resultat aus dem, was ihr da was ihr mit eurer Arbeit eh schon bewirkt habt?
Also wir tangieren das Thema Onboarding auf jeden Fall, weil wir natürlich dann ganz klare Prozesse auch beschreiben, was ist zu tun, bevor der neue Mitarbeiter anfängt. Also da auch einen Prozess zu beschreiben. Es müssen Sachen vorbereitet werden, IT, Technik, Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Dass wir da eine Struktur schaffen und dann ja, in einer klaren Checkliste der Mitarbeiter dann dort ongeboardet wird und dann an die Prozesse rangeführt wird, mit denen er zu tun hat. Mhm. Und deswegen ist das mit den so Mitarbeitervideos zum Onboarding auf jeden Fall eine gute Idee. Mhm.
Da habe ich jetzt aber tatsächlich nochmal eine andere Rückfrage dazu. Und zwar, wenn du das Thema Checkliste sagst, verrennt man sich da nicht als Unternehmen, wenn man das jetzt einmal so komplex aufsetzt, verrennt man sich da nicht so in einer Form von interner Bürokratie, wenn du nur noch an Checklisten abarbeiten bist?
Nee, also wenn du jetzt nur noch an Checklisten arbeitest, dann hast du eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Ja, genau, das meine ich.
Macht keinen Sinn. Aber für elementare Schritte, wo es sinnvoll ist, ist es eine gute Möglichkeit. Und es muss ja nicht immer diese Papier-Checkliste sein oder wo man irgendwas auf ein PDF abhakt, sondern es gibt ja mittlerweile sehr, sehr gute Tools, wo ich dann einfach sehe, in einem Projekt, wo stehe ich zum Beispiel. Jetzt mal als Beispiel, bei uns ist es so, wir haben auch eine ganz klaren Projektvorgaben, was machen wir beim Onboarding des neuen Kunden, wie wird das Projekt abgearbeitet und wir haben einen klaren strukturierten Prozess und jeder weiß, wo wir in dem Projekt aktuell stehen. Fällt ein Mitarbeiter aus und es kommt ein anderer Mitarbeiter, der natürlich aus dem Bereich kommt, weiß genau, was ist gelaufen und wo stehen wir gerade. Und somit ist auch bei anderen Unternehmen total wichtig zu sehen, wo sind wir gerade in dem Projekt oder bei den Dingen, bei irgendwelchen Dienstleistungen, damit eben, wenn ein Mitarbeiter ausfällt, dort keine Lücke entsteht. Ich darf dieses Wissen nicht nur in den Köpfen der Mitarbeiter haben. Ich muss es irgendwo haben, wo dann auch ein neuer Mitarbeiter sich damit sage ich mal, beschäftigen kann und den Kunden genauso gut beraten kann, wie der Mitarbeiter, der ausgefallen ist. Hm. Und es kommt ja noch dazu, dass es jetzt oftmals Mitarbeiter gibt, die viele Jahre im Unternehmen sind, die sich sehr gut auskennen, und dieses Wissen wird völlig brach liegen gelassen, weil es nur in dem Kopf des Mitarbeiters ist. Und keiner macht sich die Mühe, mal einen gewissen Wissenstransfer anzugehen. Warum? Wie macht er das? Warum macht er das so? Und warum läuft das so gut? Und dann dort klare Prozesse abzubilden, das ist doch der beste Input von einem guten Mitarbeiter, der über Jahre da ist. Das Wissen muss ich doch nehmen.
Gerade wenn wir auch eine Entwicklung haben, dass also die Leute irgendwann mal in Rente gehen. Gerade
auf jeden
die,
Fall.
Die das über Jahre also angesammelt haben. Und wenn man das nicht weitergibt, dann...
Ja,
verschwindet's.
Auf jeden Fall. Und auch die steigende Fluktuation von Mitarbeitern, wo ich früher vielleicht Zeit hatte von einer Mitarbeitereinarbeitung von 6, 9, 12 Monaten, ja, die habe ich heute nicht mehr. Der Mitarbeiter muss innerhalb von kürzesten Zeit eingearbeitet werden. Das kann ich nur mit klaren Prozessen machen. Ansonsten dauert es viel zu lange. Ist dann nach einem Jahr eingearbeitet und nach 3 Monaten später ist er dann wieder weg. Kostet Zeit, Geld. Wir wollen, dass es effizient funktioniert.
Ich frage mich gerade, wann also rufe ich dich an? Ich würde dich anrufen, wenn ich bin gerade dabei, den nächsten Sprung zu machen. Mhm. Ich habe ein gewisses Mehr an irgendwie ja, Input, so an Aufträgen. Weiß nicht, wie ich es kostendeckend abarbeite. Wie mache ich das am besten? Da würde ich dich anrufen. Ich würde dich anrufen, wenn ich merke, meine Mitarbeiter sind also unzufrieden. Irgendwas stimmt in den Prozessen nicht.
Ja.
Und ich würde dich anrufen, wenn ich merke, okay, eigentlich müssten wir genug irgendwie Aufträge haben, aber irgendwo verschwindet das Geld, irgendwo versiegt's.
Genau, also Ineffizienz ist auf jeden Fall ein großes Thema, hat in der Regel mit Prozessen zu tun. Ja. Und ich habe ja auch schon während meines Studiums in einer Unternehmensberatung gearbeitet als Teamleiter und habe dort große Projekte gehabt, wo es rein um das Thema ging, Effizienzsteigerung. Also wir haben mit 6 bis 12 Personen uns wirklich Prozesse angeschaut über mehrere Wochen und Monate, haben dann dort analysiert und haben dann wirklich höhere Beträge an Einsparungen gebracht, weil es einfach zu viel Ineffizienzen gab. Das kannst du im Kleinen genauso machen. Wo ich im großen Unternehmen vielleicht 3-4 Millionen einspare, kann ich in kleineren Unternehmen locker auch mal 15, 20, 30.000 Euro einsparen. Schon allein die Einarbeitung eines Mitarbeiters über längere Zeit kostet mich ja viel Zeit und Geld.
Was wären jetzt so an die Zuhörer Top 3 Tipps, die man sofort mal zumindest begutachten sollte oder die man vielleicht jetzt schon umsetzen kann? Was sind erfahrungsgemäß die größten Hebel gewesen in Zusammenarbeiten?
Auf jeden Fall erstmal Klarheit bringen, was habe ich für Prozesse im Unternehmen mit einer Prozesslandschaft. Das ist schon mal erstmal, das ist wie wenn ich jetzt in eine neue Stadt ziehe und brauche ich irgendwie mal einen Stadtplan. Gut, jetzt haben wir Google Maps, Karten von Apple, wie auch immer. Es ist dann weiß ich, wo ich hin muss. Aber ich brauche ja erstmal eine Übersicht, was haben wir, wo bin ich. Also ganz klar Prozesslandschaft. So. Und dann auch wirklich mal die Prozesse zu definieren. Was ist der Input, der Output, was habe ich für Tätigkeiten und vor allem, was gibt es auch für Kennzahlen? Wie messe ich überhaupt den Prozess? Läuft er gut oder, nicht, oder läuft er nicht gut? Das ist oftmals so, naja, geht. Und da Klarheit. Und dann vor allem auch Punkt 1, gute Mitarbeiter fragen, was wichtig wäre, auch konkret festzulegen, zu definieren, um neue Mitarbeiter schnell und gut einzuarbeiten. Oder vielleicht auch mal einen Mitarbeiter fragen, der ein halbes Jahr da ist oder ein Dreivierteljahr. Was hättest du dir gewünscht, was wir für dich hätten beschreiben sollen in unseren Prozessen? Was hat dir gefehlt? Ein super Input.
Also ganz kurz nochmal. Also wäre das, was ich da jetzt rausgehört habe, wäre es ja eins der schlimmsten Dinge, die du machen könntest als Geschäftsführer, wenn du nicht selber in jedem einzelnen Schritt mehr involviert bist, wie ein Diktator zu sagen, hier, ihr macht das jetzt so. Sondern das Wichtigste ist ja, dass du auf die Mitarbeiter zugehst, die tagtäglich Experten in dem Bereich sind. Und nicht dir dieses, dass du quasi mal dein Ego ablegst und sagst, ich bin jetzt hier nicht jeden Tag in diesem Prozess drinne und deshalb bestimmst du jetzt, was wir hier zu tun haben. Du hast das alles bisher unter Kontrolle und ich bin nicht der Diktator, der von oben sagt, das machen wir. Weil ich könnte mir dann vorstellen, das ist bestimmt auch wieder gegensätzlich, oder? Also wenn du den Leuten dann was vorschreibst, wo die sich so sagen, was ist das für ein Müll? So, dann gehen die ja noch schneller, als du bis 3 zählen kannst.
Du musst die Mitarbeiter, die es jeden Tag tun, die musst du mitnehmen, weil die wissen am besten, wie es geht. Und dann nimmst du dir, sag ich mal, die besten Leute und die sollen dann den Prozess mit beschreiben. Und am Ende dann der Führungskraft bzw. dann dem Geschäftsführer vorstellen, so und so haben wir es gedacht, so und so haben wir es dokumentiert. Und dann sagt die Geschäftsführung, okay, alles klar, haben wir verstanden. Oder wir haben die Änderungswünsche, wir wollen es ein bisschen anders machen, weil wir wollen ein neues Programm einsetzen. Deswegen gehen wir jetzt statt links dort an den Punkt rechts rum. Ja. Aber die Mitarbeiter müssen es, die wissen es am besten, sie müssen es akzeptieren. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch für den Erfolg, Prozesse einzuführen und zu standardisieren. Das ist einer der größten Erfolgsfaktoren.
Gab es schon Fälle, du kamst in so ein, in eine Firma rein, du hast den Stadtplan bekommen und hast gemerkt, ach, das ist Dessau.
Ach Mann, ach Daniel.
Du bist dann und musst dann sagen, okay Leute, die Zukunft sieht düster aus. Ist
dieses Dessau-Bashing, das werden wir nie los, glaube ich.
Es ist, ich muss dazu
machen
sagen,
wir das seit
es Folge gibt irgendwie einen Running Gag, dass okay. ich anfange, Dessau zu bashen, möglichst random okay. und versuche, das immer möglichst kreativ ins Gespräch also einzubinden. Aber die Frage dahinter ist ernst
aber
gemeint.
Gut. Aber der war echt gut. Ich muss sagen, ganz, ganz großen Lob mit Karte und Dessau, das hast du gut hinbekommen. Ja. Ich glaube, es gibt einige Unternehmen, die denken, sind in Leipzig, haben aber die Landkarte von Dessau. Auf jeden Fall. Also gab da mal einen Fall, der ist mir immer noch in Erinnerung geblieben, wo mich dann der angerufen hatte aus dem Unternehmen, der für das Qualitätsmanagementsystem verantwortlich war und sich in seinem eigenen System nicht mehr auskannte. Und wir hatten dann einen Termin vereinbart, ein Unternehmen, was auch schon viele, viele Jahre existiert. Und dann hatte ich mich mit ihm kurz unterhalten an seinem Schreibtisch und dann sagte er, okay, jetzt gucken wir uns mal das ganze System an. Dann gingen wir in das Nebenzimmer und da lag der ganze Tisch voller Aktenordner. Und das ist unser QM-System. Und da wusste ich, da kann keiner durchsteigen. Wenn er als Verantwortlicher und wir als Unternehmen, die dort beraten, nicht mehr durchsteigen, dann ist das System völlig falsch. Und die sind über ein paar Jahre völlig falsch abgebogen, sind wirklich in die Dokumentationswut verfallen. Und da haben wir radikal Schnitt gemacht. Wir haben das ganze System aufgeräumt, haben dort Sachen einfach weggeschmissen, haben dort Sachen verändert, andere Sachen beschrieben, haben die Mitarbeiter mit involviert und dann haben wir dort echt ein System geschaffen, was von allen akzeptiert wurde. Weil vorher war das immer, hier ist unsere Arbeit und hier ist unser Qualitätsmanagementsystem. Das ist ja völlig falsch, ja. Und die haben das immer schön weiter aufgebaut und der Auditor hat sich gefreut, ach, noch mehr Dokumente, ach, schön und hin und her, aber haben nie danach wirklich gearbeitet. Wir haben es platt gemacht, haben es neu gemacht und jetzt arbeiten damit alle, sind alle zufrieden und es ist ein schlankes System, was wirklich gut funktioniert.
Die Bundeswehr hat viel, dass sie so arrangieren und von A nach B bringen und bestellen und so weiter. Das ist ja ein riesen Apparat. Und die sind digital geworden. Und vorher
schreiben jetzt E-Mails, meinst du?
Nee, sie haben wirklich, also für jede Sache musst du vorher ein Formular, da wurde so das dran gepinnt, das ist hier neue EMAs oder ähnliches. Und die haben jetzt auch was Digitales, was aber dazu führt, dass in der Übergangsphase von irgendwie 5 Jahren beides parallel gemacht wird. Das heißt, sie haben jetzt einen digitalen Prozess und gleichzeitig noch diesen analogen Papierprozess. So macht man es nicht, oder?
Nee, so macht man es nicht, aber es gibt trotzdem Fälle, wo man neue Prozesse einführt und manche Mitarbeiter noch ein Stück weit an dem alten Prozess festhalten, weil die Excel-Liste hat ja funktioniert und da kann man noch mal rüber gucken und da und das System läuft ein bisschen anders und da muss man ganz klar die Leute mitnehmen, muss denen vielleicht auch mal die Chance geben, sich in das neue System einzufinden, für eine begrenzte Zeit vielleicht auch mal parallel zu arbeiten, sich mit dem neuen System anzufreunden, noch die alte Excel-Liste so ein Stück weit mitzuführen, aber dann irgendwann auch mal einen harten Cut zu machen und sagen, okay, diese gibt es nicht mehr. Weil ich muss auch ganz klar sagen, dass ja Prozesse übergreifend sind in andere Prozesse. Also wenn jetzt jemand in ein Programm was eingibt, hat es ja Einflüsse auch auf den vorherigen Prozess oder den nachfolgenden Prozess. Und manche wissen auch nicht, warum das so wichtig ist, dieses genauso auszufüllen. So, Beispiel, ganz einfaches Beispiel. In einem Logistikunternehmen müssen halt gewisse Stammdaten gepflegt sein, unter anderem Gewicht. Ja? Und wenn ich jetzt dort die Stammdaten nicht richtig pflege oder unsauber pflege, haben wir das am Ende in den Prozess der Logistik, wo dann Sachen transportiert werden, und das Gewicht fehlt, haben die ein Riesenproblem. Für den war das eine Arbeit von 10 Sekunden. Und die haben unter Umständen am Ende dort eine Arbeit von 1-2 Stunden, vielleicht sogar einen ganzen Stillstand von dem Transport von 1-2 Tagen, weil eben dort gewisse Angaben fehlen. Nennt man den Peitscheneffekt, ja, mal so als Fachjargon. Ja, also man fängt klein an, aber im Endeffekt hat es am Ende große Auswirkungen. Deswegen müssen wir die Leute mitnehmen und sagen auch, in dem Prozess, in dem Beispiel, die Sachen dort einzugeben, wird eben als Output erwartet, dass dort, wie in dem Beispiel, die Gewichtsangabe drin ist. Weil nur dann kann ich sauber an den nächsten Prozess übergeben und die haben mit ihrem Input kein Problem, sondern haben genau die Parameter, die sie brauchen.
Das ist verständlich. War das jetzt zu kompliziert? Nee, also ich habe es verstanden und zeitgleich ist der Peitscheneffekt, den gibt es auch im Laufhausjargon. Aber das ist jetzt eine...
Ach, du willst wieder Geschichte. Das Thema anstrengen.
Nee, also obwohl ich die ganze Zeit darüber nachdenke, ist so eine Ferie, also ist so eine Fernsehserie von uns dreien, die irgendwie so ein Bordell groß rausbringen, hätte ich schon Lust drauf.
Denkst du, ja? Also ich würde mich um die ganzen Prozesse kümmern. Und was war deine Aufgabe?
Ich würde das juristisch irgendwie abklopfen.
Und ich würde es mit Schattenwand-Testimonien
machen. So ist es. Ja, wunderbar. Jetzt bauen wir bloß noch die anderen Protagonisten.
Ich bin heute wieder, ich kam gerade
vom Kunden. Du bist wieder.
Halt, stopp. Das ziehen wir nicht als Clip hier raus. Halt, stopp. Ich war vorhin beim Kundendreh und bin daran vorbeigefahren, an unserem Leipziger Laufhaus.
Wo? Ah, nee, aber da geht die Tendenz, glaube ich, weg.
Hier ist das FKK Sauna Club.
Ach so. Ja.
Ja, das ist, kannst du nicht übersehen.
Echt nicht, ja?
Nee, das ist übel präsent.
Kriegt ihr da Werbeeinnahmen, wenn man das erwähnt? Also unter Thurgauer Straße?
Nee.
Aber vielleicht wäre das eine Idee, vielleicht gibt es so einen Sponsor dann dafür.
Wenn ihr in jedem gibt es dafür Google-Bewertungen? Geben da Leute ernsthaft Google-Bewertungen ab?
Ich glaube, bestimmt irgendwelche...
Boah, das müssen wir eigentlich mal nachreichen, ne?
Und wenn ja...
Rechercheaufgabe für unsere Folge zu zweit.
Also die Tourguides, ja, die haben ja die Möglichkeit auch also zertifiziert zu werden. Du hast ja dann auch so bei Google Maps hast du da irgendwie, wenn du mehrere abgibst...
Ach so, ja, also Badges kriegst du dann,
genau, ne? Dann kriegst du irgendwie so einen blauen Haken.
Ich bin ein Leipziger Tourguide. Ich bin so ein Google-Bewertung-Nerd.
Sehr gut, ich werde dich mal stalken, was du alles bewertet hast.
Ja, gerne.
Ich meine übrigens
gerade. Folgt mir alle auf Google Maps.
Naja, ist eine ganz lustige Geschichte. Letzte Fußball, also Leipzig hatte ein gewisses Fußballproblem und beim letzten, also Ortsderby, Chemie gegen Lok, Klammer auf, du bist falsch abgebogen, Klammer zu, war es so, dass es ja, da gibt es ja gewisse Fanmassen, die sich da bewegen. Und beispielsweise haben Lok, also Huls, versucht, präsent zu sein. Die haben nur folgendes Problem, die kannten sich in Deutschland nicht aus, haben Google Maps angemacht. Da hat Google Maps einen Stau angezeigt. Und dadurch konnte die Polizei genau sehen, wo die Leute sind. Lustigen Fun Fact. Was mich aber noch brennend nun interessiert, nein, das ist ja nun keine nationale Sache, sondern es ist eine internationale Sache. Du hast viele Kontakte nach Dubai, warst du letztens. Wie sieht es da aus? Gibt es also Unterschiede zwischen internationalen Firmen und deutschen Firmen? Gibt es da irgendwas, was auffällt?
Ja, was auffällt, ist schon, dass du, wenn wir mal ein Beispiel von Dubai bleiben, wenn du dort als deutscher Unternehmer bist, hast du schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr hohes Ansehen. Das ist nach wie vor so, ja, also das ist so. Und natürlich ist auch dann der Export des deutschen TÜVs dort auch sehr gefragt. Wir haben dort gute Kontakte auch zu den beiden großen TÜV-Organisationen und das spielt dort auf jeden Fall eine Rolle, definitiv. Ja, und wir haben dort Kunden, wo wir eben auch uns um das Thema Zertifizierung kümmern. Und klar, die machen es natürlich ganz klar, um auch ja, Vertrauen nach außen aufzubauen, dass auch in Dubai Unternehmen, die dort sitzen, eben vom TÜV zertifiziert sind.
Es gibt es noch sowas wie länderspezifische Firmenkultur? Ich mache mal als Beispiel, ich hatte vorhin die Debatte mit einem meiner liebsten Sachverständigen, mit dem Steffen Baum, der gesagt hat, ja, das ist halt ein typischer amerikanischer Konzern. Mhm. Gibt es sowas auch in anderen Ländern wie...
Doch schon. Also man merkt schon, dass auch deutsche Unternehmen, die in Dubai sind, haben eine gewisse deutsche Kultur. Ja, auf jeden Fall. Aber haben natürlich auch einen gewissen Schlag dann mit von dem Land, wo sie sind. Und bei Dubai ist es eben ganz klar, in Dubai sind viele erfolgreiche Unternehmer, weil Dubai einfach die Plattform und das Mindset bietet, um erfolgreich zu sein. Das ist einfach so, was wir in Deutschland teilweise haben, wo wir viel in Bürokratie und Klein-Klein versinken, wo oftmals Steine in den Weg gelegt werden und wo jetzt die Administration nicht unbedingt unternehmerfreundlich ist, ist halt dort ganz anders. Wird halt Sachen viel einfacher gemacht und die wollen, dass Unternehmen dort sind, dort Geld verdienen und sich aber auch an Regeln halten. Das ist nicht so, wie man manchmal denkt, dann kann man machen, was man will. Ganz im Gegenteil, die gucken ganz genau drauf, was gemacht wird. Ja. Aber ich kann halt dort zum Beispiel einen Notartermin online machen. Ich kann ein Unternehmen relativ schnell gründen, ohne dass ich jetzt noch 8 Fragebögen ausfüllen muss und dann noch da noch der Beitrag kommt und da noch der Beitrag von der Handwerkskammer oder was auch immer, sondern die lassen einfach machen. Und das ist der große Unterschied. Und klar, natürlich das Thema Steuern ist dort auf jeden Fall auch ein Thema, was uns hier als deutsche Unternehmer ganz, ganz stark zu schaffen macht, weil es Innovation bremst, es bremst Investitionsmöglichkeiten und das ist halt dort der große Unterschied. Es wird eben einfach gemacht. Und es gibt viele andere Länder, wo das auch so ist. Gestern Abend mit jemandem noch einen längeren Call gehabt, der macht viel in Bali und in Singapur. Und der gründet halt, sag ich mal, Gesellschaften in Singapur und hat dann Beteiligungen auf Bali, weil eben Singapur auch zu dem Unternehmensgründung sehr, sehr einfach ist.
Ich mag den Begriff ja der Vollkasko-Mentalität, die wir ein bisschen haben, also in Deutschland. Ich glaube, dass es in Deutschland recht schwer ist, richtig viel Geld zu verdienen. Es ist aber auch sehr schwer, richtig wenig zu verdienen. Also diese Möglichkeiten der Skalierung nach oben sind nicht so einfach. Gleichsam ist es schwer, richtig tief zu fallen. Das muss man halt mögen und wollen. Und ich glaube, wir haben uns politisch in den letzten Jahren da entschieden, dass wir sehr viel Netz haben wollen, sehr viel Absicherung. Und das muss natürlich irgendwie, das sind Kosten, die man erwirtschaften muss.
Natürlich sind wir in Deutschland in einem guten Mittelfeld. Wir haben ein sehr, sehr gutes Sozialsystem, auf jeden Fall, was eben Menschen ermöglicht, ein gutes Leben zu führen, ja, auch ohne arbeiten zu gehen, sage ich mal einfach so. In anderen Ländern ist es nicht so. In Dubai zum Beispiel, wenn du da nicht arbeitest, hast du eine gewisse Frist, um dann irgendwann das Land zu verlassen. Ja, das kann man mögen, muss man nicht. Aber da ist zum Beispiel so, ich habe mich da letztens mal mit einem Taxifahrer unterhalten, der schon seit 20 Jahren dort lebt. Und die verdient dort auch nicht viel als Taxifahrer. Ist relativ günstig dort, verhältnismäßig. Aber der hat gesagt, er macht jetzt noch 2 Jahre und dann hat er so viel Geld verdient und immer auch in sein Land das Geld gegeben, dass er und seine nächste Generation nicht mehr arbeiten müssen. Er hat dort Immobilien gekauft in seinem Land und konnte von dem Geld wirklich für seine Verhältnisse Reichtum in seinem Land schaffen. Und er war total happy. Und dort sind Menschen, die Menschen dort sind einfach happy, weil sie dort freiwillig und gerne arbeiten und es denen dort besser geht als in den Ländern, wo sie eigentlich herkommen. Ja. Und um nochmal auf deine Frage einzugehen, ich glaube, wir hemmen uns zunehmend immer mehr in Deutschland. Glaube ich schon, ja. Die anderen Länder rennen uns weg.
Ich habe die gleiche Sache, die habe ich in Kuwait gehört von einem Portier, der hat da so betreut. Und er sagt, ja, also er arbeitet hier 3 Jahre, es war eine schwere Zeit, er hat seine Familie wenig gesehen, hat einen Großteil des Geldes ab, aber wenn er dann fertig ist in irgendwie 2 Jahren, dann wird er so viel Geld zur Seite gelegt haben, dass er irgendwie so ein Einkaufsdings dann in Delhi irgendwie öffnen kann. Das ist
das ist inspirierend, sowas.
Ja, vor der Fußball-WM hätten wir einen Spezialpodcast, glaube ich, drüber gemacht. Jetzt bleibt so die Prostitution. Nee.
Aber wir können doch mal auf das auch eingehen, apropos Prostitution, oder?
Ja.
Oh Gott. Die nee. Überleitung. Oh, die Überleitung.
Aber nehmen wir an, also wir kriegen jetzt so. Also so eine Einladung. Der Chef von Kabel 1 oder RTL 2, Peter Zwegert, ist ja nun von uns gegangen.
Ja.
Ja. Und wir kriegen jetzt die Anfrage, Mensch, also ihr drei, also 2 von den 3 sind Telegen, der andere, der ist halt Anwalt. Und wir machen da so ein Projekt. Ja, und werden dann so, wärt ihr bereit?
Weiß ich nicht. Ist mir, glaube ich, zu dubios.
Die Frage ist, wie heißt die Sendung?
Das sollen unsere Zuhörer in die Kommentare schreiben.
Sehr gut. Oh, ja. du entwickelst langsam ein Marketinggefühl mit dem Podcast. Der grandios. Toll. Ich finde aber auch, irgendwann so perspektivisch sollten wir mal eine Dessau-Folge machen, wo wir wirklich in Dessau irgendwie produzieren. Das sind wir in der Stadt, glaube ich, irgendwann.
Wenn ihr dort wir Generatoren rein? Generatoren? Müssen wir die Dieselgeneratoren mitnehmen oder wie funktioniert das?
Nee, ich glaube, wir haben ein relativ kleines Setup. Wir setzen uns einfach auf den Marktplatz, stellen die Kamera auf und dann haben wir die Mikros in der Hand. Das geht, glaube ich.
Ihr könntet ja mal auch.
Das wäre geil.
Paar Leute dort interviewen, ja, was sie von Dessau halten. Oder leben da noch Menschen?
Ich weiß nicht, ob an die Stimmen hören. Dessau-Testimonials.
Wie ist denn der Unternehmer-Lounge? Was ist ein Unternehmer? Ja, so klassische Fragen, die Einheimischen dann stellen.
Ja. Genau. Oh
Gott, wir werden so einen Shitstorm
bekommen. Könnte auch eine Stadt ein Zertifikat bekommen? Könntest doch eine Stadt.
Außer Dessau wahrscheinlich, ja. Nein, also eine Stadt, das ist eine gute Frage. Ich glaube.
Also Sicherheit ist dann ein sehr kurzer Punkt.
Genau. Ich glaube, für eine Stadt ist es.
Ich meine, was wollen die damit bezwecken?
Macht es keinen Sinn. Vielleicht für eine.
Imagepflege?
Ja, aber selbst deshalb wird das
nicht. Deshalb die Stadt mit TÜV-Siegel.
Ich finde,
das geht schon wieder. Das wäre so eine geile Kampagne. Dachte,
das wäre richtig gute Kampagne.
Wenn du so merkst, okay, uns gehen die Argumente aus, Dessau, die Stadt mit Schiffssiegel.
Ey, bei uns stimmen die Prozesse.
Oh Gott. Den habe ich verstanden.
Ja.
Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache.
Ja, bei Dessau auf jeden Fall, denke ich auch.
Aber wären wir bereit, dafür umzuziehen?
Nein.
Für einen Tag?
Ja. Wir hacken da aber heute drauf rum, ey.
Ja. Dubai, Dessau.
Ja,
fängt
ja beides mit D an.
Ist es ein Zufall? Ich glaube nicht.
Nein, ich glaube, die haben enge Verbindungen. Vielleicht ist es auch so eine Partnerstadt. Das ist eine Städtepartnerschaft.
Wie sieht der Dessau-Schokolade aus?
Gegensätze ziehen sich an, ja.
Und mich würde es nicht mal wundern, wenn es so wäre. Ich glaube, so Städtepartnerschaften finde ich immer absurd. Das ist immer eine coole Stadt mit irgendeiner Stadt, die kein Mensch kennt.
Ich will jetzt Dessau-Schokolade rausbringen.
Hey, das wäre geil. Was ist da? Ist sie dann abgelaufen, oder? Wie ist das?
Aber hatte nicht hier Lind deswegen einen Prozess am Hals? Oder wurden die nicht irgendwie angeklagt? Weil wenn die haben sehr Dubai-Schokolade vermarktet. Hat das nicht was damit zu tun, dass es aus dem Land auch kommen muss? War das nicht irgendwie so ein Thema? Das
ist wie Thüringer Bratwurst, ne?
Und das kommt ja in dem Fall nicht aus dem Land. Das ist ja nur Pistaziencreme.
Da sind wir wieder, genau, sind wir wieder bei der Bürokratie.
Könnte so ein Felinchen sein.
Nein, aber weil.
Es gab auf dem Weihnachtsmarkt Dubai-Bratwurst.
Mit Pistaziencreme, oder?
Ja.
Ob das Pistaziencreme war?
Die hat 9 Euro, glaube ich, gekostet.
Ja. Grünspan.
Und ich möchte wetten, dass die jemand gekauft hat. Ich möchte wetten, dass das jemand gemacht hat.
Ich hätte sie probiert.
Ich auch.
Bäh. Nee.
Ja.
Ich bin Thüringer, sorry, ich habe Moral.
Ja, aber dann
ist Shit, falscher Zeitpunkt, um das zu sagen. Falsch. Ups.
Nee, es ist, wir machen keine Politikwitze.
Okay.
Ja, ich habe
verschwurbelt?
Nee, nein, ich möchte keinen Shitstorm in den Kommentaren, sondern ich will wissen, wie heißt unsere Serie?
Wer ist unsere Sendung? Wir sollten aufhören, so zu tun, als würden wir übelst viele Kommentare bekommen.
Wir hatten 0, glaube ich, so im Schnitt.
Ja, aber ist doch besser als gar nichts, oder?
Nein, aber immer weirde.
Na, Mama war jetzt in der Karibik, also das wird deswegen.
Ja.
Schon, wir haben weirde, ne? Irgendwelche OnlyFans-Models.
Nee, aber so Leute, die so nach Kryptoberatung fragen.
Würdest du Krypto beraten?
Wollen wir Krypto beraten?
Ja, können wir machen. Ich habe da gute Kontakte.
Gut.
Ja.
Nice.
Es ist auch, Freund, im April gibt es auch einen Krypto-Basiskurs hier in Leipzig. Also kann ich schon empfehlen.
Willkommen bei der Krypto-Lounge.
Ja, in Dessau.
Ich will nicht so ein Krypto-Bro werden.
Naja, Moral habe ich aufgegeben als Anwalt.
Echt? Muss man das als Anwalt aufgeben? Na gut, wenn du
viel mit... Das ist auch ein Kriterium fürs Studium wahrscheinlich.
Na, es gibt ja so ein also du hast irgendwie so ein schreiendes Kind, ne? Und dann irgendwie so ein Geldschein. Da musst du dich so entscheiden, wohin du gehst.
Ist einfach, oder?
Wir lassen den Ausgang jetzt mal offen und gucken in Daniels leere Augen. Wir wissen, was die Entscheidung bei Daniel war.
Nein, also ich sage ja immer, ich bin von einer gutgehenden also Anwaltskanzlei nur durch einen Umsatz getrennt.
Okay. Ja, aber das ist dann noch viel Potenzial.
Filiale in Dessau ist das nächste.
Okay, na, kann man auch. Kann man ein paar Kosten produzieren mit wenig Einnahmen.
Großartig.
Was willst du mehr?
Hohe Ausgaben, wenig Ertrag.
Oh. Das ist ein Abschreibungsmodell.
Oder? Ja. Super. Die Sache ist, man braucht erstmal was zum Abschreiben. Aber das ist, apropos Dessau, es reicht jetzt. So viel Bashing. Es ist sogar für unsere Verhältnisse war das jetzt.
Das war bizarre. Sehr viel. Das war wirklich wie so ein Grünspech, hast du gerade das Dessau bearbeitet. Junge.
Warum grün und nicht Buntspecht? Wegen Dubai-Schokolade.
Nee, weil Dessau nicht bunt ist.
Ist grün?
Nee, auch nicht. Shit.
Aber es ist Specht.
Aber Specht. Okay. Es gibt viele Löcher.
Ein sehr deutscher Specht. Es ist ein sehr deutscher Specht, der in Dessau kommt.
Um wieder beim horizontalen Gewerbe werden. Ne?
Oder?
Und der Specht hämmert?
Wenn der Specht hämmert, das wäre auch ein guter Sendungstitel.
Hey, das doch genau.
Wenn der,
geil.
Das geil. Ist geil. Genau.
Wenn der Specht hämmert.
Stark.
Das ist stark.
Was ein rundes Ding hier.
Können wir uns also zertifizieren lassen? Irgendwie als so als,
das
als, als
schon mal Träger?
Ja, aber dieses Prostitutions... Die, dann zahlt vielleicht das Amt.
Ey, Junge, du hast dich so auf eingeschossen heute. Du kommst nicht davon weg.
Das Problem ist
was ja, ein roter Faden.
Ja, das Gemeine ist, ich habe ja versucht, also dir zu folgen. Ne?
Ja,
und ich dir auch. Ich mir, danke.
Das versuche ich jedes Mal.
Und ich habe mir halt vorgestellt, wie würdest du anfangen? Und dann, ich brauche irgendein Beispiel, also damit ich so. Und ich hatte dann wirklich, okay, du hast da eine Puffmutter sitzen und die macht das und das. Wie würdest du die einzelnen Sachen, wo würdest du ansetzen? Mhm. Ne? Prozess, also Optimierung und erstmal rauskriegen, okay, wo gibt es Probleme? Weil das ist halt.
Ja, da ist halt der Prozess relativ einfach. Da gibt es jetzt nicht so viel. Zu beschreiben und zu optimieren,
glaube ich. Sagst du jetzt, weiß aber ich denke halt groß.
Ach, du denkst, na gut, muss das dann dort auch.
Teamleitung und so.
Teamleitung.
Aber weil du
brauchst HR-Abteilung, what the fuck.
Um dort mitwirken zu können, muss auch was groß werden.
Das finde ich ein guter Abschluss. Also, wenn man groß also werden will, Fallkonzept.
Ja, auf jeden Fall.
Geiler Pitch. Ach, war das hinten raus ein Spaß hier. Hi, oh Gott, nein, verkneifst dir, sorry, ich habe mich wieder verrannt. Ja, alles klar. es war mir wirklich eine absolute Freude heute.
Es hat wirklich viel Spaß gemacht.
Mir auch, sehr.
Erster Teil sehr, sehr fachlich, aber auch, glaube ich, sehr interessant. Also mir hat es sehr viel Mehrwert mitgegeben. Ich hoffe euch auch als Zuhörer und Zuhörerinnen. Und der zweite Teil war dann die Stand-Up-Comedy von uns dreien hier. Großartig.
Und wir haben sogar ein neues Sendungsformat. Also
genau.
Wo es noch diese 1-Meter-Gruppe auf uns zukommt.
Ja. Das heißt, wenn ihr einen Kontakt dahin habt, ja, gerne mal an uns und dann schauen wir mal, was da draus wird. Das wär sehr, sehr witzig, wenn das rauskommt. Wenn ihr jetzt mehr zu David, Pfeil und Pfeil Concepts erfahren möchtet, alle Kontaktdaten, sowohl von ihm als auch von uns beiden, findet ihr in der Folgenbeschreibung und auch auf LinkedIn und auf allen Social-Media-Kanälen irgendwo verlinkt. Da könnt ihr also mehr erfahren, Fragen noch äußern. Und vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart bei der 20. Folge. Wir haben ein rundes Jubiläum hier. Wir sind fast so alt mit dem Podcast wie ich. Sorry, ich muss jetzt den Altersschub bringen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, es hat euch wieder sehr viel Spaß gemacht und viel Mehrwert geliefert. Und seid auch gerne wieder dabei, wenn es heißt, in 2 Wochen willkommen zurück zu Unternehmer-Lounge, Folge 21 dann. Bis dahin, ihr Lieben.
Hey, macht's gut und auf bald.
Mich hat's sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. War aber klar, dass es gut wird. War nichts anderes zu erwarten. Ja, hat mir echt Spaß gemacht.
Freut uns. Bis dahin. Ciao, ciao.